herzlich willkommen zu Recht einfach erklärt, dem Schulrechtspodcast des ZSL, des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung in Baden-Württemberg. Hier werden wir Ihnen wichtige schulrechtliche Themen einfach und praxisnah erklären, mit echten Beispielen aus der Schule und mit praktischen Tipps. Mein Name ist Stefan Sausele, ich leite die ZSL-Außenstelle Comburg und werde diesen Podcast moderieren. Und ich darf heute begrüßen Herrn Dr. Stefan Reib und Frau Dr. Gesine Walz. Beide sind im Kultusministerium in Stuttgart als Juristen tätig. Ich freue mich, dass Sie beide hier sind. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Hallo und wir freuen uns auch, dass wir Ihnen das Schulrecht in diesem Format präsentieren dürfen.
Ja, auch hallo von mir.
Wir wollen in der Folge auf die Aufsichtspflicht in der Schule schauen. In der Folge werden unter anderem diese Themenpunkte besprochen: elterliches Sorgerecht, schulischer, außerschulischer Bereich, wie genau geht eigentlich Aufsicht, was wird da von mir verlangt, wie ist das in den Pausen, an der Schulbushaltestelle, im Schullandheim oder beim Schulausflug und kann ich die Aufsichtspflicht auch delegieren? Die Aufsichtspflicht ist für Schulleitungen und Lehrkräfte ja oft ein angstbesetztes Thema. Wenn ich an meine Tätigkeit als Lehrkraft zurückdenke, ist mir noch immer das mulmige Gefühl in Erinnerung, als ich mit der 4. Klasse beim Jahresausflug unterwegs war und den Anspruch hatte, immer alle 26 Schülerinnen und Schüler im Blick zu behalten. In Ermangelung von Kolleginnen und Kollegen wurden dann häufig Eltern als Begleitpersonen und zur Aufsicht mitgenommen. Die Unsicherheit bestand bei mir dann aber immer noch, ob das auch rechtlich korrekt war und ich im Notfall nicht doch in Schwierigkeiten kommen würde. Da bin ich jetzt schon auf Ihre Antwort gespannt nachher. Aber vielleicht können Sie zunächst erklären, welche rechtlichen Grundlagen für die schulische Aufsichtspflicht maßgeblich sind. Wo kann denn eine Lehrkraft zum Beispiel nachlesen, wie sie die Aufsichtspflicht richtig wahrnimmt? Welche Anforderungen an die Aufsicht gestellt werden?
Ja, Herr Sausele, so wie Ihnen geht es tatsächlich für Ihnen Lehrkräfte und das Thema Aufsichtspflicht beim Schulausflug ist tatsächlich ein ganz zentrales Thema für die Lehrkräfte. Es lohnt sich tatsächlich, sich mal zunächst die rechtlichen Grundlagen anzuschauen und das ist leider nicht ganz einfach, denn es gibt keinen Paragraphen, keinen einzelnen Paragraphen oder keine geschriebenen Regeln, wo für jede Situation, auch für jede Situation bei Schulausflügen nachzulesen wäre, was zu tun ist. Und das liegt auch daran, dass die Situationen einfach zu unterschiedlich sind. Aber trotzdem haben wir für Sie praktische Tipps, wie Sie sich dennoch gut zurechtfinden können. Die kommen gleich, die werden wir gleich darstellen. Aber erstmal ganz allgemein vorneweg, der rechtliche Grund, dass es an der Schule eine Aufsichtspflicht gibt, ist der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule. Und wer das nachlesen will, der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule ist zum einen im Grundgesetz, in dem Artikel 7 geregelt und Sie können auch im Paragraph 1 des Schulgesetzes etwas zum Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule nachlesen. Und diese Regelungen haben wir Ihnen auch in den Shownotes verlinkt.
Ja, genau. Und für einzelne Bereiche gibt es auch schriftliche Regelungen, aber das sind nur ganz wenige, die für die Praxis aber wichtig sind, nämlich für außerunterrichtliche Veranstaltungen, für den Schwimmunterricht und für die berufliche Orientierung von Schülerinnen und Schülern. Und diese Regelungen finden sich in Verwaltungsvorschriften zu diesen Themen und auch diese Verwaltungsvorschriften haben wir ebenfalls in den Shownotes zu diesem Podcast verlinkt.
Also außerdem, was wir gerade dargestellt haben, gibt es also nicht schriftliches. Aber wir haben da einen Tipp für alle, die sich fragen, was genau bei der Aufsicht zu tun ist. Und der Tipp folgt aus der Überlegung, wo die Aufsichtspflicht für Lehrkräfte eigentlich herkommt. Ursprünglich ist es ja so, dass die Eltern die Aufsichtspflicht für ihre Kinder, beziehungsweise man muss eigentlich konkret sagen, die Sorgeberechtigten haben grundsätzlich die Aufsichtspflicht. Und es trifft ja nicht für alle Eltern zu, dass sie auch das Sorgerecht haben. Die Aufsichtspflicht ist also Teil der elterlichen Sorge. Das ist gesetzlich im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, im Paragraphen 1626 geregelt. Es ist so, dass der minderjährige Schüler ja für sein Handeln noch nicht allein verantwortlich ist und deshalb muss tatsächlich immer irgendjemand geben, der für den Minderjährigen verantwortlich ist, der die Verantwortung übernimmt.
Genau. Und wenn jetzt die Eltern die Aufsichtspflicht faktisch gar nicht wahrnehmen können, weil die Kinder in der Schule und nicht bei ihnen zu Hause sind, dann geht eben diese Aufsichtspflicht an die Personen in der Schule über, also vor allem an die Lehrkräfte. Und daraus folgt, und das ist der Tipp, den man sich immer wieder klar machen kann, inhaltlich ist das an der Schule die gleiche Art und das gleiche Maß an Aufsicht wie das, was man von vernünftigen Eltern erwartet. Nicht von überfürsorglichen, auch nicht von vernachlässigenden Eltern, sondern von ganz normalen, guten Eltern.
Ja, das ist eine ganz wichtige Überlegung, die Sie sich auch immer wieder als Vergleich vor Augen führen können, wenn Sie sich an der Schule fragen, was muss ich nun genau als Aufsicht leisten? Und da hilft es tatsächlich, wenn man genau diese Parallelüberlegung anstellt. Was würde ich als Elternteil in dieser Situation selbst tun? Beziehungsweise was würde ich von einem normalen Elternteil hier an Aufsicht erwarten?
Ja, das ist doch ein sehr anschauliches Bild. Können Sie uns ein paar Beispiele dazu nennen?
Ja klar, machen wir gerne. Da schauen wir uns doch mal an, was die Gerichte so als Maßstab für eine ordnungsgemäße Aufsicht heranziehen. Das geht los für die Gerichte. Natürlich das Alter des Kindes ist ein wichtiges Kriterium. Das ist jetzt nicht überraschend. Je jünger, desto mehr Aufsicht. Aber Alter sagt auch nicht alles. Kinder können im gleichen Alter ganz unterschiedlich entwickelt, also unterschiedlich reif sein. Und auch darauf kommt es an.
Klar ist aber auch, es braucht mehr Aufsicht, wenn eine Gruppe an Kindern beisammen ist, als bei einer einzelnen Person. Das ist auch der wichtige Unterschied zur Aufsicht im häuslichen Bereich. Wenn auf dem Schulhof, wenn es etwa um Pausenaufsicht geht, wird von der Lehrkraft nicht erwartet, dass sie ständig den gesamten Schulhof im Blick hat. Es wird also keine lückenlose Totalüberwachung gefordert. Hier genügt es, wenn die Schülerinnen und Schüler sich beaufsichtigt fühlen, also das Gefühl haben, dass da jederzeit eine Lehrkraft um die Ecke kommen könnte. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang, sobald die aufsichtsführende Lehrkraft etwas bemerkt, eine gefährliche Situation oder einen eskalierenden Konflikt, dann muss sie natürlich auch eingreifen. Aber natürlich kann sie nicht jeden Streit, kann sie nicht jede Rangelei verhindern. Und das können ja auch tatsächlich die Eltern nicht, wenn sie zum Beispiel mit ihrem Kind auf den Spielplatz gehen.
Ja, und jetzt auch eine wichtige Information, die sich, glaube ich, viele anders und schlimmer vorstellen. Wenn dann tatsächlich auf dem Schulhof was passiert, es geht etwas kaputt oder eine Schülerin, ein Schüler kommt irgendwie zu Schaden, dann bedeutet das nie automatisch, dass eine Aufsichtspflicht verletzt wurde. Ein Beispiel dazu. Kinder auf dem Schulhof fangen an, geparkte Autos am Rande des Schulhofs mit Steinen zu bewerfen und beschädigen dadurch Autos. Sobald die aufsichtsführende Lehrkraft das bemerkt, muss sie natürlich sofort einschreiten. Aber den ersten Wurf mit einem Stein kann sie praktisch nie verhindern, selbst wenn sie direkt daneben steht. Und in diesem Fall, wenn einer der ersten Steine getroffen hat und die Schule nachweisen kann, dass die Aufsichtsperson auf dem Pausenhof im Einsatz war und dann gegebenenfalls auch Schlimmeres verhindert hat, würde also gar keine Pflichtverletzung vorliegen. Und ohne Verletzung einer Pflicht muss auch nicht für einen Schaden gehaftet werden.
Das ist doch ein gutes Stichwort, Haftung. Bei dieser Gelegenheit gebe ich gern den Ausblick, dass wir das Thema Haftung separat in einer weiteren Podcast-Episode behandeln werden. Und zwar Haftungsfragen nach Verletzung der Aufsichtspflicht, aber auch Haftung, wenn andere schulische Pflichten verletzt wurden.
Ja, genau, Herr Sausle. Das Beispiel hat schon mal gezeigt, dass es eben nicht so ist, dass man als Lehrkraft oder Schulleitung immer verantwortlich ist, im Sinne von Schuld ist, sobald etwas passiert. Aber klar ist auch, das, was möglich und das, was zumutbar ist, muss man als Aufsicht auch leisten. Die Aufsichtspflicht steht auch unter dem gewissen Vorbehalt der Zumutbarkeit. Man darf also nicht darauf vertrauen, dass schon nichts passieren wird. Oder man zumindest nicht schuld ist und lieber einen Kaffee trinken gehen, statt auf dem Pausenhof Aufsicht zu führen.
Also ist keine Totalüberwachung nötig, aber erkennbare Präsenz?
Ja, das ist gut zusammengefasst. Diese Formel stimmt im Regelfall. Man muss nicht garantieren, dass nichts passiert. Aber man muss halt eingreifen, sobald man bemerkt, irgendwas, wo Eingreifen oder Hilfe eben nötig ist. In Situationen, die besonders gefahrenträchtig sind, ist es allerdings anders. Hier kann auch eine Totalüberwachung erforderlich sein.
Also doch Totalüberwachung? Gibt es denn da Beispiele dazu?
Also das sind nur besonders gefahrenträchtige Situationen, wie gesagt. Zwei Beispiele kann ich mal nennen. Das erste wäre, wenn ich als Lehrkraft nicht Schwimmern das Schwimmen beibringe, dann muss ich tatsächlich jede Schülerin und jeden Schüler, der sich im Wasser befindet, auch im Blick haben. Und ein zweites Beispiel wäre, wenn zum Beispiel im Chemieunterricht Schülerinnen und Schüler Experimente durchführen. Das muss ich auch genau beobachten.
Was ist eigentlich mit dem Weg von zu Hause zur Schule und zurück? Wie ist es denn da mit der Aufsichtspflicht?
Ja, ich glaube, da führen wir zunächst mal zwei Begriffe ein. Zum einen den Schulweg, zum anderen den Unterrichtsweg. Und das werden wir jetzt beides mal etwas genauer beleuchten. Eines ist rechtlich völlig klar, der sogenannte Schulweg. Der Schulweg, das ist der Weg von zu Hause zur Schule und wieder zurück, der gehört in die Aufsichtsverantwortung der Eltern. Also hier ist es tatsächlich so, dass die Schule keine Aufsicht zu leisten hat. Und anders, das ist der andere Begriff, ist bei den sogenannten Unterrichtswegen. Das sind die Wege vom Schulgebäude zum Beispiel zur schulischen Turnhalle oder auch von der Schule zu einem Museum, wenn die Klasse dort gemeinsam mit der Lehrkraft hingeht, um etwas inhaltlich zu erarbeiten. Und die Unterrichtswege, das ist der Unterschied zum Schulweg, gehört zur Aufsichtspflicht der Schule.
Mhm. Unterrichtswege, Aufsichtspflicht der Schule und Schulwege, also keine Aufsicht der Schule. Aber jetzt gibt es ja noch die Schnittstellen. Problematisch können also Schnittstellen sein, Zeit vor Unterrichtsbeginn, wenn die Schülerinnen und Schüler schon an der Schule sind, und die Zeit nach Unterrichtsende, wenn die Schülerinnen und Schüler noch auf den Bus oder die Bahn nach Hause warten müssen. Viele Lehrkräfte haben da schon mal gehört, dass es irgend so eine Regel von einer Viertelstunde gibt, die die Schülerinnen und Schüler vor Beginn des Unterrichts ins Schulgebäude gelassen werden müssen. Und ab dann soll auch die Aufsichtspflicht der Schule bestehen. Eine solche feste Regel, also irgendwo niedergeschrieben in einer Norm oder so, gibt es tatsächlich nicht. Aber als Faustformel ist die Viertelstunde gar nicht schlecht. Die Regierungspräsidien empfehlen übrigens teilweise 15 Minuten bei Grundschulen und 10 Minuten bei den anderen Schularten. Aber es kommt auch ein bisschen auf die Schulbusse oder eben den öffentlichen Nahverkehr an, wie die Schule morgens erreichbar ist. Können manche Schülerinnen und Schüler nur mit einem frühen Bus rechtzeitig zum Unterricht kommen, dann muss die Schule gegebenenfalls auch schon länger als eine Viertelstunde vorher die ankommenden Schülerinnen und Schüler beaufsichtigen. Und das geht am besten in einem abgegrenzten Bereich innerhalb der Schule.
Den gleichen Grundgedanken muss man tatsächlich auch auf den Zeitraum nach Ende der Schule anwenden. Und da ist es dann so, wenn der einzige Bus erst 50 Minuten nach Unterrichtsende fährt, dann ist es leider auch so, dass die Aufsichtspflicht tatsächlich für die kompletten 50 Minuten besteht. Da kann man vielleicht mal versuchen, mit der Kommune ins Gespräch zu gehen, um bessere Abfahrtszeiten zu erreichen. Aber muss man sich überlegen, ob das erfolgversprechend ist. Aber klar ist, solange die Abfahrtszeiten so sind, dass eben diese Wartezeit von 50 Minuten besteht, dann muss tatsächlich auch die Schule so lange die Aufsichtspflicht leisten.
Und was gilt denn dann direkt an der Bushaltestelle?
Ja, da kann man sich auch wieder an der Grundregel orientieren, dass der Schulweg zum Verantwortungsbereich der Eltern gehört. Und nach diesem Grundgedanken bestünde die Aufsichtspflicht also tatsächlich auch nur dann, wenn die Bushaltestelle auf dem Schulgelände liegt. Aber davon gibt es wichtige Ausnahmen, denn gerade für Bushaltestellen sagt die Rechtsprechung, dass die Aufsichtspflicht dann besteht, wenn die Bushaltestelle der Schule räumlich und funktional zugeordnet ist. Das klingt ziemlich nach Juristendeutsch. Das müssen wir uns tatsächlich nochmal genau anschauen, was damit gemeint ist. Tatsächlich ist damit gemeint, dass es sich nicht um eine normale Bushaltestelle, sondern um eine Schulbushaltestelle handelt. Bei normalen Bushaltestellen besteht keine Aufsichtspflicht der Schule. Bei Schulbushaltestellen schon, und zwar deshalb, weil durch diesen räumlichen und funktionalen Zusammenhang sie zum Verantwortungsbereich der Schule gehören.
Ja, also jetzt haben wir schon ein paar Mal gehört, räumlicher und funktioneller Zusammenhang. Was heißt denn das jetzt konkret für Ihre Schulpraxis? Wenn der Bus also nicht auf dem Schulgelände, aber ganz in der Nähe der Schule hält, dann kommt es darauf an, nämlich darauf, ob die Haltestelle in erster Linie für den Schülerverkehr nach Hause und zur Schule eingerichtet wurde oder ob es halt die Haltestelle auch sonst gäbe. Das wäre die Kontrollüberlegung, das wäre auch unser Tipp. Die Überlegung, gäbe es diese Haltestelle auch, wenn es die Schule dort nicht gäbe. Und ein Indiz für eine Schulbushaltestelle kann auch sein, dass die Haltestelle den Namen der Schule trägt. Aber man muss sich da wirklich jeden Einzelfall genau anschauen.
Ganz spannend ist es, sich mal damit zu beschäftigen, wie es überhaupt dazu kam, dass der räumliche oder funktionale Zusammenhang maßgeblich ist. Und prägend dafür war eine Gerichtsentscheidung, die der Bundesgerichtshof zu entscheiden hatte. Da ging es tatsächlich darum, dass zunächst mal eine Schulbushaltestelle direkt an der Schule lag. Und das war klar, da hat die Schule auch Aufsicht geleistet. Und dann kam eine Baustelle an der Schule, in deren Zuge dann die Haltestelle 300 Meter von der Schule wegverlegt wurde. Und da hat die Schule gesagt, ja gut, prima, dann ist es keine Schulbushaltestelle mehr, dann müssen wir auch keine Aufsicht leisten. Und Sie werden schon ahnen, da hat dann das Gericht gesagt, so geht's tatsächlich nicht. Und hat dann gesagt, es kommt eben nicht nur auf diese räumliche Nähe an, es kommt nicht nur darauf an, ob die Bushaltestelle auf dem Schulgelände liegt, sondern es kommt darauf an, ob diese Bushaltestelle den sogenannten Ziel- und Quellverkehr der Schule bedient. Also was meint die Rechtsprechung damit? Es kommt darauf an, ob die Haltestelle vor allem die Schülerinnen und Schüler zur Schule und von dort wieder nach Hause bringt.
Ah, das ist sehr interessant. Die Schnittstelle Verantwortung der Eltern, Verantwortung der Schule, da haben wir es ja die ganze Zeit davon, die spielt ja sicherlich auch noch an anderen Stellen eine Rolle. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn die Lehrkraft den Auftrag gibt, eine Gruppenarbeit außerhalb der Schule zu erledigen oder etwas für den Unterricht zu beschaffen?
Das ist in der Tat eine spannende Frage. Und wenn wir die beantworten, da wird es für Sie einige Erkenntnisse geben, die klar sind, aber es wird auch wohl andere Erkenntnisse geben, die für Sie durchaus erstaunlich sein werden.
Ja, wir fangen mal mit was Klarem an. Also natürlich unterliegt die Erledigung von reinen Hausaufgaben, die wirklich im häuslichen Bereich zu erledigen sind, nicht dem Verantwortungsbereich der Schule. Das ist logisch, weil dort könnte die Lehrkraft ja die Aufsicht tatsächlich gar nicht ausüben bei irgendjemand zu Hause und auch keine Gefahren, die dort sind, beherrschen. Anders ist es aber, wenn schulische Aufträge außerhalb des häuslichen Bereichs oder auch in Gruppen zu erledigen sind. Zum Beispiel die Lehrkraft gibt einer Gruppe Schüler den Auftrag, Tümpelwasser zu holen und mit in die Schule zu bringen, zum Beispiel um Kaulquappen zu beobachten. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Lehrkraft dann zwingend immer mit zum Teich gehen muss, aber sie muss sich bei dieser Aufgabe darüber klar sein, dass sie die Aufsicht über die Schülerinnen und Schüler in diesem Zeitraum hat. Und hier gilt wieder der Tipp, den wir vorhin schon gesagt haben, die Überlegung, was da genau an Aufsicht zu leisten ist in dieser Situation, richtet sich nach dem Standard, wie vernünftige Eltern das machen würden.
Okay, das ist hilfreich. Dann gibt es ja noch weitere besondere Situationen, in denen die Aufsicht eine wichtige Rolle spielt. Was gilt denn zum Beispiel bei Schullandheimaufenthalten?
Ja, Schullandheimaufenthalte, das sind auch gute Stichworte und das knüpft ja auch an das, was Sie am Anfang gesagt haben, zu den Schulausflügen. Da gibt es ja durchaus eine gewisse Nähe, sodass wir jetzt wahrscheinlich schon einen Teil Ihrer Fragen im Folgenden auflösen können. Hier ist es tatsächlich auch so, dass die Rechtsprechung von den begleitenden Lehrkräften natürlich nicht erwartet, dass sie sozusagen Tag und Nacht im Dienst sind und die Aufsicht ständig wahrnehmen. Aber klar ist, es muss auch Regeln geben, die klar kommuniziert werden. Zum Beispiel, dass sich keine Schülerin, kein Schüler ohne die Erlaubnis der Aufsichtsperson von der Gruppe entfernen darf.
Mit Erlaubnis geht es natürlich schon. Also wenn die Schülerinnen und Schüler alt genug sind, dann kann man ihnen auch mal Alleinzeit zur freien Verfügung geben, wie das ja auch oft gemacht wird. Allerdings meist ja auch nicht ein einzelner Schüler oder eine Schülerin, sondern eben schon in Gruppen. Die Lehrkräfte sollten sich dann aber sagen lassen, wo diese Schüler und Schülerinnen in dieser Zeit hingehen wollen, in welchen Gruppen sie sich zusammengetan haben. Und die Lehrkraft sollte in dieser Zeit für ihre Schülerinnen und Schüler auch erreichbar sein.
Hilft es denn da den Lehrkräften bei solchen außerunterrichtlichen Veranstaltungen, wenn sie sich vorher etwas von den Eltern unterschreiben lassen?
Ja, das ist tatsächlich auch ein rechtlicher Mythos und ein weit verbreiteter Irrglaube, dass man die Eltern nur unterschreiben lassen muss und damit dann auch aus der Haftung rauskommt. So ist es tatsächlich nicht. Denn die Schule kann die Verantwortung für die Aufsicht nicht einfach durch eine Unterschrift der Eltern loswerden. Oder die Maßstäbe für die Aufsicht durch eine Unterschrift verändern. Das ist eigentlich auch klar, denn im Schullandheim kann die Aufsichtsverantwortung ja nicht einfach an die Eltern zurückgegeben werden. Das ist ja auch faktisch schon nicht möglich. Die können ja tatsächlich in der Situation die Aufsichtspflicht nicht wahrnehmen. Aber anders ist es tatsächlich dann, wenn eine Schülerin oder ein Schüler vorzeitig von dem Schullandheim entlassen wird, weil ein Fehlverhalten vorliegt, weil sich eine Schülerin oder ein Schüler nicht an die Regeln gehalten hat und deshalb vom Schullandheimaufenthalt ausgeschlossen werden muss. Dann ist es tatsächlich so, dass für die vorzeitige Rückreise die Verantwortung an die Eltern zurückgegeben werden kann. Und in diesem Fall, gerade in diesem Fall, ist es auch hilfreich, wenn die Eltern vorher unterschrieben haben, dass sie damit einverstanden sind.
Okay, also als Fazit, die Unterschrift der Eltern hilft nur, wenn man in der konkreten Situation die Aufsichtsverantwortung einvernehmlich an die Eltern zurückgeben kann, wie das eben bei Fehlverhalten des Schülers sein kann. Aber ich kann mich als Lehrkraft eben nicht durch eine Unterschrift der Eltern pauschal von der Aufsicht während eines Schullandheims befreien lassen.
Das ist gut nachzuvollziehen. Wofür ist die Unterschrift der Eltern sonst noch erforderlich?
Gut, dass Sie fragen. Tatsächlich, da gibt es noch einen wichtigen Fall. Die Lehrkräfte müssen von den Eltern vor einer außerunterrichtlichen Veranstaltung Informationen über die gesundheitliche Situation der Schülerinnen und Schüler aktiv einholen. Und für diese Erklärung der Eltern gibt es übrigens ein Musterformular. Das ist auf der Homepage des Kultusministeriums bereitgestellt und das haben wir auch in den Shownotes verlinkt.
Apropos Eltern, Da fällt mir jetzt doch wieder mein Fallbeispiel vom Anfang ein. Ich hatte ja gefragt, kann ich denn als Lehrkraft die Aufsichtspflicht auch an anwesende Eltern delegieren oder auch an andere Personen?
Die typische Juristenantwort, das kommt drauf an, in gewissen Grenzen ist es schon möglich, aber klar ist die Gesamtverantwortung dafür, dass die Aufsicht richtig ausgeübt wird, bleibt weiterhin bei der Schulleitung bzw. bei den Lehrkräften zum Beispiel, wenn sie mit einer Klasse im Schullandheim ist. Während des Unterrichts liegt die Verantwortung ohnehin bei der Lehrkraft, sie kann sich im Regelfall also nur unterstützen lassen, sich aber nicht komplett aus der Aufsicht herausnehmen. Dabei ist auch wichtig, dass Grenzen hier auch das Datenschutzrecht setzt. Klingt zunächst mal fernliegend, aber das liegt daran, dass die Eltern deshalb in der Regel nicht in den Unterricht dürfen, ihn nicht besuchen dürfen, nicht beobachten dürfen, weil sie dann auch nicht nur das Verhalten und die Leistungen ihrer eigenen Kinder beobachten würden, sondern auch die Leistung und das Verhalten anderer Kinder. Und dem steht gerade das Datenschutzrecht entgegen. Aber anders ist es, wenn Sie die Eltern eine Rolle übernehmen in der Klasse, also zum Beispiel, wenn Sie zum Vorlesen in die Klasse kommen. Aber vor allem bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen ist es natürlich gut möglich, das war ja Ihre Frage, sich von Eltern, von weiteren Aufsichtspersonen begleiten und unterstützen zu lassen. Und das ist schon mal der erste Teil der Antwort auf Ihre Frage, Herr Sausele.
Und was muss ich denn dabei beachten?
Ja, also wenn ich die Aufsichtspflicht über die Schülerinnen und Schüler habe und sie delegieren will, dann muss ich mir eben überlegen, an wen ich diese Aufsichtspflicht, auch diese Verantwortung übergeben kann. Lehrkräfte sind ja dafür ausgebildet. Auf Hausmeister oder ältere Schüler trifft es jetzt nicht unbedingt zu. Dennoch kann auch die Übertragung der Aufsicht auf solche Personen in Ordnung sein, wenn ich die Person kenne und mir irgendwie ein Bild davon machen konnte, dass sie zu einer ordnungsgemäßen Aufsicht in der Lage sein wird.
Ja, da lohnt es sich auch nochmal einen Blick drauf zu werfen, was ist denn in so einem Fall, wenn ich die Aufsichtspflicht auf jemanden delegiert habe, wenn ich jemanden herangezogen habe, um gemeinsam mit mir die Aufsichtspflicht wahrzunehmen, wenn etwas passiert. Dann bin ich tatsächlich nicht automatisch in der Haftung, weil ich die Aufsichtspflicht übertragen habe, sondern es kommt darauf an, ob ich die Person richtig ausgewählt habe, ob ich sie sorgfältig ausgewählt habe, ob ich Erkenntnisse über diese Person hatte und wusste, dass ich ihr die Aufsichtspflicht übertragen kann. Und dann musste ich ja tatsächlich, wenn ich da das gewissenhaft geprüft habe, dann musste ich ja tatsächlich nicht mit einem Fehlverhalten dieser Person rechnen. Aber klar ist dann auch, man muss ab dem Augenblick reagieren, wo man sieht, dass irgendwas nicht gut läuft. Und dann muss man tatsächlich wieder die Aufsicht komplett selbst übernehmen oder eine andere geeignete Person übertragen oder eine andere geeignete Person heranziehen zur Wahrnehmung der Aufsicht.
Und übrigens, und das ist jetzt auch noch ein wichtiger Tipp, es ist immer ratsam zu dokumentieren, wann man als Lehrkraft Aufsicht hatte und wie man sie ausgeübt hat. Also jetzt natürlich nicht jeden Tag, aber spätestens, wenn irgendwas Besonderes passiert ist, sollte man sich wirklich gleich hinsetzen und alle wesentlichen Umstände und Daten aufschreiben. Also zum Beispiel, wann genau ist der Vorfall passiert? Wo hat sich das abgespielt? Wo war ich denn als Lehrkraft in diesem Moment? Was habe ich gemacht? Wie habe ich mich verhalten? Wer war sonst noch dabei? Wer kommt vielleicht als Zeuge in Betracht? Gab es vorher irgendwas, was ich den Schülerinnen und Schülern schon dazu gesagt habe? Vorgaben, Hinweise, irgendwas, was mir die Eltern unterschrieben haben? Also einfach alle Umstände, die irgendwie wichtig sein könnten. So eine Dokumentation hilft echt enorm. Zum einen, um sich später selber noch an den genauen Ablauf erinnern zu können und zum anderen, um halt auch darlegen zu können, dass man seinen Pflichten nachgekommen ist.
Und damit sind wir schon am Ende unserer Podcast-Episode angekommen. Herr Dr. Reif, Frau Dr. Walz, vielen Dank. Schulrecht klingt oft trocken, ich fand es jetzt aber doch ziemlich lebendig. Und ich nehme mit, Aufsicht heißt nicht, alles zu kontrollieren oder alles zu verhindern, sondern Aufsichtspflicht bedeutet, in der jeweiligen Situation angemessen zu handeln. Mehr verlangt das Recht nicht?
Ja, Herr Sausele, so kann man es durchaus zusammenfassen.
Dann halten wir das doch gerne als Fazit fest. Das war die Folge Aufsichtspflicht von Recht einfach erklärt, dem Schulrechtspodcast des ZSL. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es Ihnen gefallen hat, dürfen Sie unseren Podcast gerne weiterempfehlen. Wie bereits erwähnt, finden Sie Links und weitere Infos zum heutigen Thema in den Shownotes dieser Episode. In der nächsten Folge geht es, wie angekündigt, um die Auswirkungen, wenn eine Aufsichtspflicht oder auch eine andere Pflicht im schulischen Kontext verletzt wurde, also um das Thema Haftung. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg und Freude im Schulalltag.